Lydia Giger-Kraft, zweites Kapitel, ein ehrenvoller Ruf. In langgezogenen Tönen schreit Frau Professor. Sie liegt auf dem Küchenboden und hämmert mit Händen und Füßen. Der Herr Professor kommt zu rennen, knünelt neben sie an, will sie streicheln, aber sie schlägt dagegen und statt Hu schreit sie jetzt Nein, nein! Schon steht aus Fräulein Yvonne von Paril daneben und fragt, haben Sie Schmerzen? Kann ich helfen? Was brauchen Sie? Erntet aber nur Schläge und Frau Professor schreit jetzt, Furt, Furt, gehen Sie! Und nach einer Weile ruhiger, lehnt mich allein, gehen Furt, alle Furt! Komm, wonna! Schließlich sagt der Herr Professor und nimmt die schlanke junge Frau von sportlicher Statur am Arm. Wir gehen, glaub, am besten zur Küche aus. Auch die Küche komplimentiert er mit raus, um sie zu fragen, was los sei. Ich weiss auch nicht, sie kiefelt schon die ganze Zeit und jetzt ist ein Hafen nicht da gestanden, wo sie ihn gesucht hat. Aber Bertha, insistiert der Herr Professor, in dem Zustand hat sie noch nie gesehen. Es muss doch etwas passiert sein. Da müssen nicht sie mich fragen. Übrigens, erwartet sie ja Gäste und jetzt habe ich genug zu tun, dass essen wird. Seid's, brummelt etwas von Studierten mit Balken im Auge und geht an Herd. Frau Professor liegt unterdessen ruhig am Boden und schluchzt nun noch vor sie hin. Dunkel ist in dieser Küche, auch über den Mittag. Zwar ist das Küchenfeister gross, aber die graue Brandmauer von dem übermächtigen Nachbarbau deckt das Feister ab, auch wenn keine Wolken aufziehen. Und 7 Jahre nach der Währungsreform, wo endlich mit der gespenstischen Hyperinflation Schluss macht und rund ein halbes Jahr nach dem schwarzen Freitag, wo auch noch das letzte Gesparte vernichtet, wird in dieser Familie mit 5 Kindern gehauset. Und dass der Familienvater Honorarprofessor und Ehrendoktor ist, macht sein mager Dozentengehalt auch nicht goldig, sodass man erst Licht macht, wenn es schier einachtet. Am Küchentisch sieht man an, dass mit Volldampf geschaffen wird. Neben zur Hälfte gerüstetem Gemüse steht der gesuchte Hafer, halb verschmiert und daneben ein Glas mit Spuren von Lippenstift, halb voll mit einer dunklen Flüssigkeit. Am Herd rührt die Küche in einer Pfanne, wo daraus der Dampf in dicken Wolken aufsteigt, wie wenn es nicht schon trüb genug wäre. Erwartet werden 2 Theologieprofessoren mit ihren Damen. Sie kommen aus der berühmten Stadt Poppelsdorf mit einer Universität, gegen die unserem Professor Kurt Kraft seine Alma Mater von Ten Hampel, wenn nicht provinziell ist, so doch deutlich tiefer im Rang steht. Die 2 Professoren sind begeistert von Kurt Kraft seinen theologischen Publikationen. Sie wenden Gönne für ihre Fakultät und unterstützen seine Kandidatur. Übrigens auch als Bundesgenoss gegen anpasserische Kollegen, gegen deutschnationale Umtriebe. Jetzt kommen sie, weil sie den Gastgeber wettet, mit gutem Gewissen aus eigenem Augenschein als evangelischer Theologe und christlicher Mensch können für den Posten empfehlen. Zwar können sie noch nicht die Feisterin, die ihm gekommen ist, in ihrem vernichtenden Unheil, in ihrer erdrückenden Schande vorausgesehen, doch haben dem Professor Kraft seine Warnungen, die aufrechten Gottesmannen überzeugt, dass etwas müsse geschehen. Auch wenn das vielleicht mehr eine Formsache ist, so ist der Kandidat doch darauf angewiesen, dass seine Familie bei diesen Herren eine gute Falle macht. Darum wär's am Schüli peinlich, wenn er ausgerechnet jetzt seine Antraut müsst im hysterischen Anfall präsentieren. Er bespricht sich mit seiner Sekretärin, einer ehemaligen Krankenschwester, und die findet, sie selber, wenn sie jetzt eingreifen will, sie selber könnte nur noch mehr verderben. Aber sie hat seinerzeit gelehrt, dass manchmal eine tüchtige Ohrfeige so einen Anfall könne kupieren. Das würde sie aber nur im äußersten Notfall empfehlen. Es könnte eben für später die Situation verschlechtern. Aber ein kleiner Schock wäre eventuell gleich heilsam. Mit schwerem Herz geht der Kurt zurück in die Küche zu seiner Lydia. Er knünelt neben sie an und wo sie nicht das Gleiche tut, sagt er in ernstem Ton mit fürsorglicher Miene: Du willst doch sicher nicht, dass die Wonna dich vertreten bei den Herren Professoren. Da scheint aber der Schuss eher hinten rauszugehen. Wieder fährt Lydia mit Stempfern an. Der Kurt verschrickt und besinnt sich auf seine eigene Berufung und halblaut betet er ein Vaterunser und betet weiter und sieht, wie seine Frau nach und nach ruhiger wird. Allweg spürt sie, wie der Mann, ihr Mann, wo jetzt da neben ihren am Boden knünelt und bettet und sich mit christlicher Nächstenliebe so fürsorglich um sie kümmert, wie der Mann ihre Stacheln von einer Dornenkrone nicht will und doch tut, aufs Herz drücken und mit jedem lieben Wort, als wär's ein Geisel, ihrer Seele brennige Striemen schlägt. Und sie will sie dagegen wehren, will ihm ihre Wut ins Gesicht speuzen und kann's nicht und ist hilflos gegen ihn, gegen den gross und gescheit Mann, wo in allem so korrekt ist, wo in allem so sehr recht hat. Gegen den angesehen und selbstlos Arbeiterpfarrer, gegen den heldenhaft Kämpfer wider die widerwärtigen, bösen politischen Umtrieb, hilflos gegen den Mann, wo einmal sie gern gehabt hat, den Kurt, wo von ihr mit stürmischen Umarmungen 5 Kinder gefordert und ihr geschenkt hat. Und sie schämt sich über ihre Wut und sie ist wütig über ihre Schäme und sie hasst ihr hilfloses Täubeln und dass sie beides muss, den Mann gern habe und hasse, und sie schämt sich, sie mit ihrer christlichen Erziehung, wo die Yvonne von Paris hasst und gleich noch bewundert. Und da klingt dem Kurt sein Wort nach: Du willst doch sicher nicht, dass die Wonna dich vertreten bei diesen Herren Professoren. Nein, denkt sie, nein, das nicht, das auf keinen Fall. Und sie verwacht aus ihrem Zustand, steht auf und sagt ihrem Mann: Ich schaue, dass alles klappt und ich empfange deine Gäste. Zuerst aber geht sie schauen, was die Kinder machen. Unterwegs kommt ihr die Wonna entgegen: Ich war eben bei den Kindern, es ist alles I.O. Lydia spürt, wie sich ihr Körper verstieft. Trotzdem drückt sie es Danke zwischen den Zähnen raus. Tatsächlich findet sie den gutjährigen Bäuli zufrieden in seinem Kinderbettli, wie er eine Rassle schüttelt, und das sechsjährige Rutli zeigt dem dreijährigen Anneli, wie man sein Baby hebt zum Schöppeln. Der zehnjährige Hans rechnet seine Schulaufgaben und der Martin, wo neun geworden ist, lehrt das Versli auswendig. All fünf sind brav. Sie scheinen zu wissen, dass sie jetzt der Mama nicht noch Ärger sollen machen. Und die nimmt sie noch Zeit, um den Buben die Aufgaben anzuschauen und abzuhören, gibt dem Bäuli sein Breili und schwätzt noch ein bisschen mit dem Mädchen. Dann pressiert es aber schon gleich, um sich umzuziehen. Wo es an der Haustür läutet, empfängt Frau Professor die vier Personen. Sie ist tiptop zweig gemacht und lässt sich nichts anmerken, auch nicht, während sie als Gastgeberin mit den beiden Damen Konversation macht. Etwas anderes geben der Stolz nicht zu. Einfach ist zwar nicht, wenn die höfliche Dame schwärmet und Lydia beneidet um ihre berühmte Ehemann. Die beiden Herren hat Lydia in oberen Stock komplimentiert, in Amtsbereich, wo einem Kurt seine Sekretärin Gäste ein zweites Mal empfangt. Man nennt mich Wonna. Der Kurt stellt sie nochmal vor: Fräulein von Paryl, meine Sekretärin, aber eigentlich meine rechte Hand und mein theologisch Gewissen. Wer mich kennt, kennt sie als meine Wonna. Ich hoffe, das wird in Poppelsdorf nicht anders sein, sofern man mich dort will. Die Poppelsdorfer Delegierten denken übrigens nicht daran, den Kurt Kraft und seine Familie unter die Lupe zu nehmen. Im Gegenteil, fast bittet sie ihn, er möge den Ruf annehmen. Wir brauchen ihre mutige Stimme an unserer Universität, die noch ernsthaft den Glauben vertritt, den Glauben ohne Bindestrich, wie sie so trefflich schreiben. Wir brauchen ihre Stimme gegen die kleinmütigen und selbstsüchtigen Bestrebungen unter den deutschen evangelischen Christen. Seid der eine und der andere: Ihr letzter Aufsatz, quos quet tandem, schlug ein wie eine Bombe. Und nochmal der erste: Eben diese Sprache ist heute vonnöten. Für mich, erklärte Kurt, für mich ist die Substanz von der evangelischen Kirche die Verheißung, die sie überkommen hat, und der Glauben an die Verheißung. Aber wie das neue kirchliche Jahrbuch für 1930 unter dem Generalsuperintendent der Kurmark, Bischof Dibelius, triumphiert, das habe ich nicht verstehen lassen. Wonach ergänzt ironisch, diese Selbstzufriedenheit in der allgemeinen Inflation hat die Kirche ihren Wert gesteigert. Da, wo die Sprache geredet wird, wieder der Kurt, da ist die eigentlich gefährliche Verschwörung gegen die Substanz vor evangelischer Kirche. Wenn sie Jesus Christus sagt, und sie kann das tausendmal sagen, einen Weg gehört man ihre eigene Sattheit und Sicherheit durch. Nein, darf man nichts hören als ihre eigene Sattheit und Sicherheit. Wonach fährt weiter? Eben dies ist gemeint mit Catalina, wenn die Kirche mit all ihrem Jesus Christus in den Wind redet, vorbei an der wirklichen Not der wirklichen Menschen. Der erste von den Professoren aus Poppelsdorf stimmt zu. Ja, so holt sich unsere evangelische Kirche Wasser auf ihre kleinen Mühlen, wie Sie, Herr Kollege, so trefflich schreiben. Wasser mit all ihren Mahnungen, Tröstungen, mit ihren Lehren aus der Bibel, aus den Erkenntnissen der Reformatoren. Wenn überhaupt, fragt wieder der Professor Kurt Kraft, wenn überhaupt, wär unsere Verheißung Jesu Christi je grösser worden? Wenn wär sie deutlicher und leuchtiger worden als heutzutage, als unter wirklicher Anfechtung von aussen? Geht sie Deutschland nicht zu, wie beim Turmbau von Babel? Schlimm ist doch heute wie da, dass man sich selber den Namen machen will, dass man seine eigene und nie eine angefochtene Einheit will sichern, durch eigenes Willen, durch eigenes Machen will sichern. Schlimm ist, dass man dabei den Namen vom Herr vergisst, der eigentliche Turm vergisst, der starke Turm, wo der fromme Geborgenheit findet. Schlimm ist in Babel gsi, schlimm ist heute, dass man offenkundig aus der Gnade daraus raus schreitet. So viel von dem zweiten Kapitel aus Lydia Kraft-Giger. Später geht's weiter mit dem zweiten Teil vom zweiten Kapitel.